das traf George. Mitten in dem Gedränge wurden seine Augen feucht. Er wartete gar nicht auf das Ende der Predigt. Ihm hat das gereicht, was er gehört hat. Er drängt sich aus der Kirche heraus. Draußen an der frischen Luft fängt er an zu laufen. Die Straße runter, die nächste Abbiegung rechts rein, hin zu dem Geschäft, wo er gelernt hat. Und rennt in den Laden rein. Der Laden war völlig leer. Kein Verkäufer, kein Kunde da. Er kniet sich zwischen Stoffballen, das war eine Stoffhandlung. Er kniet sich zwischen Stoffballen nieder. Und fängt an, unter Tränen zu beten. So sehr hast du mich geliebt. Ich will dich auch lieben. Er kniet nieder und dann zieht er einen Zettel aus der Brusttasche, wo er die Preise für die Meterware Stoff draufstehen hat, dreht ihn rum auf die unbeschriftete Rückseite und schreibt drauf: Gott zuerst. Gott zuerst. Und das wurde seine Richtung für sein Leben. Das hat alles bestimmt. Das hat alles bestimmt? Nein, Gott hat alles bestimmt. Er setzte Gott an erster Stelle. Erster Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Der Glaube an Jesus ist kein Gesetz. Mensch, du musst doch lieben. Du musst doch Gott lieben. Sondern nein, der Glaube an Jesus Christus fängt damit an, mit der Erfahrung, Gott hat mich zuerst geliebt. Ich bin geliebt. Dieser Vers ist ein ganz tiefes Geheimnis. Im Kapitel 4 des ersten Johannesbriefes dreht sich alles darum, wie Gott uns seine Liebe zeigt und was sie dabei in uns auslöst. Was Gottes Liebe in deinem Leben auslöst, das steht da drin. Es steht drin, was passiert, wenn seine Liebe wirklich zu dir durchdringt. Ich will mit euch mal ein paar Verse anschauen. Ab Vers 7 lese ich. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 7. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch mit solchen Versen geht. Als ich solche Verse als Jugendlicher zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wow, mal langsam, ich verstehe nur Bahnhof. Was steht da eigentlich? Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Von Gott geht die Liebe aus. Und wer liebt, ist aus Gott geboren, wer echte Liebe hat. Da steht das griechische Wort Agape, eine bedingungslose Liebe. Nicht eine Liebe, die sagt, weil, sondern eine Liebe, die sagt, ohne Bedingung. Aber hier steht keine Aufforderung. Du willst Christ sein, also musst du lieben. Sondern wenn man genau hier hinschaut, ist hier keine Aufforderung, sondern hier steht, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Wer liebt, ist aus Gott geboren. Da ist erstmal keine Ethik da, keine Handlungsanweisung, sondern es ist eine Feststellung. Wenn du mit Gott verbunden bist, bist du mit der lebendigen Liebe verbunden. Und diese Liebe möchte zu dir durchdringen. Diese Liebe möchte dein Leben verändern. Gott kommt nicht mit dem Knüppel der 10 Gebote oder ähnlichen Geschichten an und sagt, erfüll erst mal ein paar Sachen, sondern Gott sagt, ich liebe dich ohne Bedingung. Lass das zu dir durchdringen. Bau deine Mauern ab, öffne die Tür, die da drin ist. Höre diesen Satz, der von Gottes Thron kommt. Diesen Satz, der von deinem himmlischen Vater kommt, den du vielleicht bisher nur unzureichend kennst. Der Gott sagt zu dir, ich liebe dich. Ja, dich meine ich. Ich liebe dich. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Gottes Liebe ist sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Gott möchte, dass du lebst, dass du wirklich lebst, dass du nicht nur dahin vegetierst, dass du nicht nur gelebt wirst im Alltag von den Verpflichtungen, sondern Gott möchte, dass du wirklich lebst. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Eine ganz elementare Sache. Viele möchten heutzutage dieses schreckliche Kreuz mit dem Blut, mit den Qualen abschaffen. Auch in den Kirchen. Aber es ist das Fundament. Da brennt die Liebe am heißesten. Jesus ist für uns als Opfer am Kreuz gestorben. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Gott, jetzt kommt hier, wir sind verpflichtet, es kommt eine Verpflichtung. Aber Gott fordert nicht, ohne die Befähigung zu geben. Es wäre Unsinn zu sagen, es wäre Unsinn zu sagen zu Andreas, also zu mir, geh mal in die Uni, ich weiß nicht, ob ihr ein Laserschneidegerät irgendwo habt. Ich habe einen Freund, der hat das gelernt, also in der Industrie, mit einer Maschine zu schneiden und die härtesten Metalle mit Laser zu schneiden. Würde man mich vor diese Maschine stellen, und ich habe ja auch ein bisschen Ahnung vom Computer, aber ich würde da stehen wie der Ochs vom Berg, sagt man. Also ich hätte keinen Plan, wie ich jetzt dieses Metallstück oder so schneiden würde. Gott stellt uns nicht einfach vor so eine Maschine. Gott stellt dich nicht einfach vor eine Verpflichtung zu lieben, ohne dich zu befähigen. Gott sagt, ich befähige dich, ich liebe dich zuerst und ich fülle dich, ich will dich füllen mit meiner Liebe. Lass dich erstmal lieben von mir. Und dann kann diese Liebe überströmen. Ich finde das so klasse, wenn kleine Kinder Gläser einschenken. Die haben ja noch nicht so das Maß, wie viel Wasser in so ein Glas reinpasst. Und dann wird die Flasche gekippt und das Glas schwimmt über, der Teppichboden wird getränkt. Und das ist wunderbar. Also, genau so ist es mit Gottes Liebe für dich. Genau so ist das mit Gottes Liebe für dich. Er möchte dich tränken in seiner Liebe, überfließend. Und weil du diese Liebe bekommst von ihm, darum, weil du kannst, darfst du lieben. Ja, weil du kannst, sollst du lieben. An dir soll sichtbar werden, was Gott in deinem Leben tut. Ich mache heute Hürdenlauf hier. Als wir noch Feinde Gottes waren, als wir noch nichts mit Gott zu tun haben wollten, als wir noch nicht wollten, dass Gott irgendetwas in unser Leben reinredet, als wir noch nicht wollten, dass Gott irgendwas bestimmt, als wir nicht wollten, dass Gott Chef ist in unserem Leben, als wir noch Feinde waren, ja, schon zu dieser Zeit hat Gott uns geliebt. Und noch weit vorher, noch bevor wir überhaupt auf die Idee kamen, Feinde zu werden. Er hat uns geliebt. So sehr, dass er Jesus am Kreuz hat sterben lassen. Das hört sich einfach an. Gott hat seinen Sohn Jesus am Kreuz sterben lassen. Max Lucado hat mal interessant gesagt, ich wäre vielleicht noch bereit, für den ein oder anderen Menschen in der Welt zu sterben. Mein Leben hinzugeben, damit derjenige leben kann. Aber ich habe eine Tochter, sagt Max Lucado. Und ich kann das nachvollziehen. Ich habe drei Töchter. Ich habe eine Tochter. und ich würde meine Tochter für keinen einzigen Menschen sterben lassen. Ich wäre bereit, vielleicht für den einen oder anderen zu sterben, aber meine Tochter würde ich nicht für einen anderen Menschen sterben lassen. Gott gab seinen einzigen Sohn, damit du seine Liebe empfangen kannst, damit der Mist aus deinem Leben, die Sünde weggeräumt werden kann, damit du einen Zugang zu Gott hast. In unserer christlich kulturell geprägten Land, das ist ja inzwischen mehr zu einer Kultur geworden, ist man so gewohnt dran, dass man zu Gott beten kann. Aber das ist nicht normal. Beten ist nicht normal. Einfach Selbstgespräche führen, das kann jeder. Aber dass ein Selbstgespräch bei Gott landet, eben kein Selbstgespräch ist, sondern ein Gottgespräch, das macht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Dort hat er die Tür aufgestoßen, dass wir Zugang zu Gott haben. Ohne das Kreuz hättest du keinen Zugang zu Gott. Gott schenkt dir das. Gott sagt, so sehr liebe ich dich, dass ich sogar meinen Sohn, meinen einzigen Sohn gebe. Die Frage ist, wie reagieren wir auf dieses Geschenk? Abraham ging sogar so weit, dass er bereit gewesen wäre, Isaak zu opfern. Und er wurde Gottes Freund genannt. Ich bin froh, dass Gott von mir noch nicht verlangt hat, und ich glaube auch nicht, dass es tun wird, dass ich eine meiner Töchter opfer. Aber was Gott von mir als Vater verlangt, ist, dass nicht ich über meine Töchter herrsche, sondern sie ihm anvertraue. Und dass er ihr Leben macht und nicht ich. Das Fundament der Liebe. Er liebt uns und er ging für uns ans Kreuz. Weißt du noch, wie es war, als du das erste Mal erkannt hast, als du begriffen hast, was Jesus für dich getan hat am Kreuz? Erinnerst du dich noch daran? Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist für mich gestorben. Oh, Halleluja, Jesus ist für mich gestorben. Was für ein großartiger Beweis seiner Liebe. Für uns gab es keine Hoffnung. Tod, dann aus. Der Tod ist wie eine Mauer, eine Endgültigkeit. In dem Ort, wo ich herkomme, in Rentfeinsdorf, gibt es eine Straße mit einer 90-Grad-Kurve. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwo in der Nähe eine 90-Grad-Kurve gibt. Das ist echt ein scharfer Knick für ein Auto, so eine 90-Grad-Kurve. Keine langgezogene Kurve, sondern richtig 90 Grad rum. Und diese Straße ist eine Bundesstraße und führt direkt durch den Ort. Und auf der Bundesstraße fahren Leute gerne ein bisschen schneller. Und dort haben Leute schrecklicherweise die Bekanntschaft damit gemacht, wie unnachgiebig so eine Mauer ist. In der Zeit, wo ich dort gewohnt habe, in diesen Jahren, ist nicht nur ein Auto an dieser Hausmauer hängen geblieben. Und diese Autos waren immer Totalschaden. Diese Mauer gab es keinen Durchlass. Und genauso sagt die Bibel, ist das ohne Jesus. Wenn wir mit Vollkaracho, und wir haben keine Bremse, unser Leben abzubremsen, wenn wir mit Vollkaracho in den Tod fahren, dann gibt es danach kein Leben bei Gott. Es sei denn, wir wissen, wo die Tür ist. Weil eine Tür, die offen steht, da ist ein Durchlass. Da muss ich nicht gegen die Mauer fahren. Und das ist das, wo Jesus am Kreuz starb. Das Kreuz, das, was Jesus da getan hat, für meine Sünden zu sterben, dort hat er einen Durchlass durch diese Mauer gemacht. Eine Tür ist geöffnet worden. Mensch, eine unbeschreibbar große Liebe. Er sprengt die Mauer des Todes auf. Er liebt uns so sehr. Und wenn wir das mal richtig begreifen, das mal richtig auf der Zunge zergehen lassen und mal wieder herholen und sagen, so sehr liebt Gott mich, wie sollte ich nicht diese Liebe auch weitergeben? Ich glaube, wenn man das in seiner Tiefe erkannt hat, wird man anfangen, diese Liebe zu leben, diese Liebe weiterzugeben, nach Möglichkeiten auch zu suchen. Leben wird sich verändern. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Oh, ich liebe die Bibel. Die Bibel, die hat so viele Antworten bereit. Ich liebe sie. Ich wurde in der Zeit, ich hatte mal einen Hauskreis besucht in Ostfriesland. Und da hat mir eine Mutter von 3 Kindern gefragt, du Andreas, woher weiß ich, dass Gott in mir lebt? Damals war mir diese Stelle nicht bewusst, aber ich liebe es, die Bibel gibt Antworten. Woher wissen wir, dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er Anteil an seinem Geist gegeben hat. Dieser Heilige Geist, der in mir lebt, der die Liebe Gottes zur Entfaltung bringt, der dafür sorgt, dass von meinem Leib Ströme lebendigen Wassers ausgehen, der dafür sorgt, dass diese Liebe überfließen kann, daran sehe ich, Gott lebt in mir. Gott den Vater hat niemand gesehen, doch Gott selber wird sichtbar in unserem Leben, wenn wir die Liebe, die wir getankt haben, wieder abstrahlen. Ich finde das Beispiel von dem Mond so klasse. Der Mond ist hell in der Nacht und manchmal so hell, dass man sich fragt, eigentlich bräuchte man gar keine Straßenlaternen. Aber der Mond hat seine Helligkeit dadurch, dass er von der Sonne angestrahlt wird. Der hat keine eigene Strahlkraft. Die Sonne trifft auf den Mond und der Mond reflektiert das Licht und unsere Nacht wird hell. Gottes Liebe trifft auf dich, auf dein Leben. Und wenn du seine Liebe widerspiegelst, strahlst, dann wird die Umgebung um dich herum hell. Dann wird Finsternis hell. Die Menschen treffen auf Gottes Liebe, weil sie auf dich treffen und Liebe von dir ausgeht. Doch mit dem Kreuz ist Gottes Liebe nicht zu Ende. Wie gesagt, er lässt uns nicht im Stich. Er füllt uns mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der: Wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Nicht nur, dass du den Heiligen Geist empfangen hast, woran weiß ich, dass Jesus in mir lebt. Auch ein weiterer Grund dafür ist, dass wir gesehen haben und bezeugen, Jesus ist gestorben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Wir haben es vorhin so gesungen. Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Es gab mal dieses Plakat zu Ostern. Ich liebe dieses Plakat. Ein schwarzes Plakat, wo groß mit gelbem Schrift drauf stand: Für mich ist Gott gestorben. War ein Osterplakat. Und klein mit roten Buchstaben drunter: Und Auferstandener. Jesus lebt. Gott ist gestorben und auferstanden für mich. Daran weiß ich, dass das wahr ist, das alles. Was für eine Zuwendung. Gott setzt seine Prioritäten, ich komme wieder aufs Kreuz, ihr merkt, ich bleibe immer wieder dran hängen. Gott setzt seine Prioritäten so, dass nicht Jesus an erster Stelle steht, sondern du an erster Stelle stehst. Für Gott stehst du an erster Stelle. Hast du dir das schon mal bewusst gemacht? Du bist Gott so wertvoll, dass er sogar hat Jesus für dich sterben lassen. Du stehst für Gott an erster Stelle. Du bist Gottes Lieblingskind. Oh, er hat so viele Lieblingskinder. Du bist Gottes Lieblingskind. Du stehst für Gott an erster Stelle, noch vor seinem eigenen Sohn. Was für eine Zuwendung. Wisst ihr, was Nachfolge heißt? Von ihm zu lernen und es wiederzuspiegeln, wie der Mond die Sonne widerspiegelt. Wenn er uns an seine erste Stelle setzt und wir das erfahren, wie sollten wir nicht dann ihn an die erste Stelle unseres Lebens setzen? Falls du die Gegenwart Gottes spürst, falls du sagst, ja, ich erfahre die Liebe Gottes im Lobpreis, im Gebet, in der Predigt, dann nutze die Zeit hier im Gottesdienst. Es kann auch jetzt in diesem Moment sein, und zu ihm zu sagen, ja, ich habe gehört, dass du mich an die erste Stelle gesetzt hast. Ich will dich an die erste Stelle meines Lebens setzen. Du sollst an der ersten Stelle meines Lebens sitzen. Niemand anders. Nicht ich, nicht mein Vater, nicht mein Bruder, nicht meine Schwester, meine Mutter, sondern du, Jesus, sollst an erster Stelle sitzen. Du hast mich so sehr geliebt. Die anderen dürfen danach kommen. Die dürfen auch wichtig sein in deinem Leben. Aber an erster Stelle gehört Gott hin. Und noch etwas gibt uns Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Ich hoffe, du hast das getan. Weil Vertrauen, da steht ja, wenn man das anders übersetzt, Glaube. Ich liebe das Vertrauen eigentlich, dieses Wort. Ich glaube an Jesus, heißt ich vertraue Jesus. Ich habe ihn mein ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert, dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Ui, jetzt kommt das Gericht rein. Habt ihr das gemerkt? Dann werden wir den Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Wenn du von Liebe geprägt bist, dann kommt kein beklemmendes Gefühl, Gericht, sondern dann werden wir dem zuversichtlich entgegensehen. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Auch die Angst vor Gericht nicht. Auch die Angst vor dem Tod nicht. Auch die Angst morgen vor der Arbeit nicht. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht voll zum Durchbruch gekommen. Wenn ich so einen Satz sagen würde, könnte man sagen, oh Andreas, versteigst du dich da jetzt nicht? Natürlich kann man ein bisschen Angst vor Gericht haben, aber das sind nicht meine Worte, das steht hier in der Bibel. Wer sich noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Oh, das ist herausfordernd. Aber lass dich herausfordern. Wenn du merkst, bei mir ist die Liebe noch nicht voll zum Durchbruch gekommen, dann streck dich danach aus. Wie gesagt, Gott ist ein Gebet weit entfernt. Bete, Gott, komm neu in mein Leben. Komm und brich durch. Füll mich mit dieser Liebe, die keine Angst mehr hat. Ich weiß, diese Liebe kann ich nicht machen. Aber ich weiß, diese Liebe kannst du schenken. Und darum möchte ich mich danach ausstrecken und will diese Liebe erfahren. Himmlischer Vater, du hast mich zuerst geliebt. Komm mit deiner Liebe in mein Leben ganz neu. Fülle mich neu mit deiner Liebe. Vater, wie konnte ich jemals nur ohne deine Liebe leben? Und Gott erhört Gebet. Glaub das. Gott erhört Gebet. Gottes Möglichkeiten hören nicht da auf, wo deine Möglichkeiten aufhören. Du sagst vielleicht, ich würde ja so gern diese Liebe erfahren, aber ich kann es nicht machen. Gottes Möglichkeiten hören da nicht auf, wo deine Möglichkeiten aufhören. Gott hat die Möglichkeit, dich mit seiner Liebe zu füllen. Und aus dieser Liebe heraus fließt ein Handeln. Ein Handeln nicht aus Gesetz heraus, sondern eben aus dieser Liebe. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Heute haben wir eine Bibelstelle mit harten Sätzen. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, nämlich seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Und ich möchte euch nochmal an die Grundaussage erinnern, vergesst den Anfang des Bibeltextes nicht. Weil er uns zuerst geliebt hat, können wir lieben. Gott fordert nicht von dir, mit einem Laserschneidegerät umzugehen, ohne dich vorher zu befähigen. Gott fordert nicht zu lieben, ohne dich vorher in die Lage zu setzen, lieben zu können. Er füllt dich mit seiner Liebe. Und das setzt das frei, dass du lieben kannst. In einer Andacht in Buntenbock habe ich mal gefragt, was ist das Kennzeichen eines Christen? Erkennt man den am Fischaufkleber am Auto? Oder erkennt man den in den 70er Jahren, glaube ich, war das mit diesen Birkenstockschuhen gerade in Unterchristen. Erkennt man einen Christen daran? Nein. Einen Christen erkennt man daran, dass er Liebe weitergibt. Das ist das sichtbare Kennzeichen. Liebe wird zum Kennzeichen. Gott setzt dich in seiner Liebe an die erste Stelle. Dann folge ihm nach und tue ihm gleich. Setze Gott an erste Stelle. Liebe und die Liebe zu Gott sieht man darin, wie du mit den anderen umgehst, mit dem Nächsten. Es gibt viele Geschichten, wie Leben neu geworden sind. Und damit meine ich nicht nur die Bekehrung, sondern wirklich Leben verändert wurden, über Jahre hinweg, nämlich Erneuerung passiert ist. Wenn man sich die Renovierung, also Renovierung ist lateinisch, kann jemand Latein? Renovierung? Was heißt das übersetzt? Erneuerung. Also ich kann kein Latein, ich habe nachgeguckt. Renovierung ist Latein und heißt Erneuerung. Josef, eine Renovierungsgeschichte. Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde, kennt ihr sicher. Die haben ihn erst in den Brunnen geschmissen, weil sie ihn loswerden wollten, weil sie ihn umbringen wollten. Dann sind sie auf die bessere Idee gekommen, ihn doch nur als Sklaven zu verkaufen, was damals auch eigentlich ein Todesurteil gleichkam. Das Leben von Josef war in jungen Jahren schon total kaputt. es war nicht gleich offensichtlich. Er war gut gekleidet, war der Lieblingssohn des Vaters. Es war verborgen, aber er war verzogen, arrogant und selbstzentriert. Obwohl er in einer frommen Familie aufwuchs, man kannte ja Gott, aber sein Verhalten führte zu Hass und entlud sich in der Tat der Brüder. Doch Gott renovierte das Leben von Josef und nicht nur sein Leben. Gott erneuerte das Leben von Josef. Was geschah? Also Hass hat ausgelöst zum Beispiel diese Träume, die er so rübergebracht hat. Hey Leute, eure Garben von Getreide, die werden sich alle vor der meinen verneigen. Und was ist geschehen? Wie hat Gott sein Leben renoviert, erneuert? Wie kam es letztendlich dann hierzu? Gott hielt an seiner bedingungslosen Liebe zu Josef fest. Egal, wie Josef war, wie er sich seinen Brüdern gegenüber verhalten hat, egal, wie er sich seinen Eltern gegenüber verhalten hat, Gott hielt an der bedingungslosen Liebe zu Josef fest. Und das wurde deutlich, indem wie er Josef beschenkt hat. Als Josef als Sklave verkauft war, in Ägypten, ist er an Potiphars Haus gekommen. Und Gott, heißt da, hat ihm alles gelingen lassen, was er nur anpackte. Der war noch nicht großartig verändert. Aber Gottes bedingungslose Liebe zählte. Und Gott ließ ihm alles gelingen, was er anpackte. Und so wurde er gleich nach Potiphar der zweite Chef im Haus. Bis zu dem Zeitpunkt, wo seine Stellung, ob er Gott an erste Stelle stellte, auf die Probe gestellt wurde. Da war die Frau von Potiphar und die würde gerne ein romantisches Abenteuer mit ihm erleben. Die würde ihn gerne wie einen Erotikstreifen ins Bett ziehen. Aber er blieb dabei. Er blieb dabei, Gott die erste Stelle in seinem Leben einzuräumen. Wie gesagt, sein Verhalten war sicher noch nicht durch und durch erneuert. Aber er hatte Gott die erste Stelle in seinem Leben eingeräumt. Was hat es ihm gebracht? Er hat seine Stelle verloren und ist in den Knast gekommen. Aber auch dort verließ die bedingungslose Liebe Gottes ihn nicht, sondern Gott hat sich zu ihm gestellt. Gott hat sich zu ihm gestellt und hat ihm wieder alles gelingen lassen. So wurde er Oberaufseher im Gefängnis und letztendlich durch Traumdeutung und so ist er letztendlich dahin gekommen, dass er der zweite Mann im Staat Ägyptens war und Ägypten vor einer Hungersnot bewahrt hat. Ja, sogar die umliegenden Völker wurden gespeist durch das Getreide, das er vorher anlegen konnte. Gott schenkt Gelingen. Diese Jahre haben Josef verändert. Ein erster Hinweis sind, wie er seine Kinder nennt. Manasse heißt der eine Sohn. Trost. Unglück wird vergessen. Der Hass aus dem Vaterhaus wird vergessen. Und er nennt seinen zweiten Sohn Ephraim. Gott hat mich wachsen lassen. Neue Hoffnung. Und dann kommt es zur Begegnung mit den Brüdern. Sie wollen Getreide kaufen, weil ihr Land von Hungersnot bedroht ist. Und Josef wurde verändert von der bedingungslosen Liebe Gottes, die ihn nie verlassen hat. Und er konnte seine Brüder lieben. Diese Erfahrung haben Menschen quer durch die Jahrhunderte, quer durch die Geschichte bis heute gemacht. Vielleicht noch, Josef hat Gott an erste Stelle in seinem Leben gesetzt. Gott liebte zuerst Josef. Gott hat uns zuerst geliebt. Gott beschenkt Josef, ein Zeichen seiner Liebe. Und Gott verändert Josef. Die Liebe Gottes fließt aus. Und diese Erfahrung haben Menschen quer durch alle Jahrhunderte der Geschichte gemacht. Dieser George Williams, von dem ich erzählt habe, sah so aus. Gott renovierte, erneuerte sein Leben. George Williams hat diesen Zettel geschrieben, God first, Gott zuerst in meinem Leben. Er hat ihn an erste Stelle gesetzt. Er hat die Entscheidung getroffen, ja, Gott hat mich zuerst geliebt, ich will auch lieben. Und dann wächst daraus ein Segenstrom, der ausging von George Williams über die ganze Erde. Tausende von jungen Menschen sind zu ihm, zu Jesus Christus zum Glauben gekommen. Er veränderte auch die Atmosphäre in der Firma, in der er später in London gearbeitet hat. Sein Chef war so ein Typ, der ständig geflucht hat, bis er seinen Chef als junger Mitarbeiter mal angetippt hat und gemeint, Chef, ich bin Christ, könnten Sie das in meiner Gegenwart lassen, dieses Fluchen? Die Mitarbeiter haben gedacht, jetzt fliegt er raus. Der Chef hat ihn mit ins Büro genommen und hat zu ihm, Gott schenkt Gelingen. Der hat zu dem jungen George Williams gesagt, ich dulde nicht, dass Sie so vor den Mitarbeitern mit mir reden, aber im Prinzip hast du schon recht. Von daher, wenn ich mal wieder ausraste und fluche in deiner Gegenwart, dann tipp mich auf die Schulter, dann weiß ich Bescheid. Gott schenkt Gelingen. God first. Letztendlich ist durch die Bewegung, die George Williams ins Leben gerufen hat, die Arbeitswelt sogar verändert worden. So sehr, wir kennen es heute nicht, dass wir nicht nur sonntags frei haben, sondern, also die meisten wenigstens, sondern auch samstags weitgehend frei ist. Auch bei den meisten wenigstens. Dieses Samstagsfrei geht auf George Williams zurück. In dem Laden, in dem er gearbeitet hat, wurde das zuerst eingeführt. Er war ein erfolgreicher Tucheinkäufer in seiner Firma. Er brachte es bis zum weltweiten Trendsetter der Branche. Er heiratete die Unternehmenstochter später und wurde Miteigentümer des Unternehmens. Und er wurde von der Queen zum Ritter geschlagen und ist in der St. Paul's Cathedral in London beerdigt. Jetzt ist das nicht unbedingt ein Ziel, das ich so habe, in der St. Paul's Cathedral beerdigt zu werden. Aber ein Ziel, das ich habe, ist, ein Leben zu führen, wo Gott an erster Stelle steht. Weil ich weiß, dann werden Segenströme ausgehen. Du, eine Renovierungsgeschichte? Gott ist ein Handwerker. Er kommt in deine vier Wände deines Lebens. Und er möchte renovieren, erneuern bei dir. Da, wo du mit deinen Möglichkeiten am Ende bist, ist er noch lange nicht am Ende. Er kommt mit seiner gesamten Liebe. Gott, der Vater, ist ein wunderbarer Gärtner und er pflanzt neu und er lässt wachsen und gedeihen. Gott, der Sohn, ist ein Zimmermann, der kann richtig zupacken und verändern und umbauen. Und der Heilige Geist, der versteht sich auf Energietechnik. Gott hat das Wissen, um auch dein Leben zu erneuern. Du stehst für Gott an erster Stelle. Darum stell Gott auch an deine erste Stelle. Ich verschenke mal gerade was. Die größte Praline der Welt. Ich habe noch eine. Die größte Praline der Welt. Habt ihr gemerkt, was passiert ist? Die haben es beide angenommen. Ist das nicht klasse? Gott möchte, dass du seine Liebe annimmst. Gott möchte, dass das nicht nur Sätze und Worte sind einer frommen Predigt. Gott möchte dein Leben verändern. Gott möchte dich erneuern, möchte renovieren in deinem Leben. Der alte Mief muss raus. Möchtest du das? Möchtest du das? Dann geh heute nicht so weg, wie du gekommen bist, sondern nutze diese Zeit. Jetzt, wir haben sicher noch mal Lobpreis und nutze diese Zeit im Lobpreis, Gott zu sagen, komm an erste Stelle meines Lebens. Und ich lade dich ein, das ist jetzt überhaupt nicht abgesprochen, aber ich lade dich ein, auch nach vorne zu kommen und zu sagen, ich möchte mit jemandem unter Zeugen das ausmachen. Ich möchte, dass Gott an erste Stelle meines Lebens kommt. Er liebt mich und darum will ich auch lieben können. Ich möchte gefüllt werden mit seiner Liebe. Und ich lade dich ein, komm hier nach vorne, lass mit dir beten. Tu das unter Zeugen, dass du betest, Herr, komm du ganz neu. Schmeiß den alten Mief aus meinem Leben raus. Und wenn mehr als einer oder zwei kommen, brauche ich Unterstützung hier vorne. Hier sind so viele gestandene Christen. Wenn ihr seht, hier kommen Menschen nach vorne, die wollen Gebet, die wollen beten, dann lade ich euch ein, auch nach vorne zu kommen und beten helft. Ja? Lasst uns als Gemeinde wirklich leben.